Herzlich willkommen zu Inside, zweite Liga, der Analyse zur zweiten Fußball-Bundesliga. Der 28. Spieltag liegt hinter uns. Ja, und es sind nicht mehr viele Spiele. Es kristallisiert sich langsam oben heraus, wer auch am Ende dann um den Aufstieg mitspielen wird. Hinten, ja, sind noch viele Mannschaften involviert. Dementsprechend ist es ja sehr spannend und fast in jedem Spiel geht es auch um noch was. Das freut uns natürlich umso mehr, denn das Tabellenmittelfeld und die Mannschaften, für die es um wenig geht, ist ziemlich dünn.
Bin ich 100% bei dir. Ich glaube, das hat man auch an dem Spieltag wieder gesehen. Waren wirklich kaum Spiele dabei, bei denen ja, es um einfach wenig ging. War mindestens ein Team immer involviert, oft sogar zwei, für die es quasi noch um alles geht. Du hast es gesagt, oben kristallisiert sich langsam heraus, wer die heißesten Anwärter sind. Unten für mich fast noch spannender, weil es auch brutal schwierig, eine Einschätzung zu geben. Ich glaube, die Stärken und Schwächen der Teams verändern sich da fast jede Woche. Aber ja, also war auf jeden Fall ein spannender Spieltag schon mal, das so viel sei gesagt.
Ja, an der Stelle auch wieder der Hinweis von uns, wenn euch das gefällt, was wir hier Woche für Woche für euch machen, was wir hier analysieren, jedes Spiel der zweiten Fußball-Bundesliga, dann freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützen würdet. Ja, könnt das tun über PayPal oder auch über Banküberweisung. Alle Infos dazu, wieso, warum und wie, findet ihr unter dem Link in der Folgenbeschreibung.
Fangen wir an mit einer Partie, bei der es tatsächlich für beide Teams jetzt wahrscheinlich nicht mehr um die Welt geht, aber ja, beide im oberen Tabellenmittelfeld angesiedelt. 5 Tore haben wir gesehen am Freitagabend zwischen dem SC Paderborn und Hertha BSC. Obermeier brachte die Kwasniok-Elf in der 16. Minute nach einem tollen Freistoß in Führung. Nach einem Ballverlust im Paderborner Spielaufbau war es aber allerdings nur eine Minute später Ayman Barkok, der ausgleichen konnte. Musliu traf nach der Pause in der 59. Minute nach einem Eckball per Kopf zum 2:1, aber Hertha blieb dran und konnte die Partie am Ende für sich entscheiden und das Spiel noch drehen. Hussein in der 84. Minute und wer sonst als Haris Tabakovic in der 90. Minute machte den 2:3 Auswärtssieg perfekt. Ja, die Hertha holt am Ende 3 Punkte, Christian, aber so wirklich viel hat da bis zur Schlussphase gar nicht drauf hingedeutet, oder?
Nee, vor allem in der Anfangsphase gleich vorneweg, Paderborn die deutlich bessere Mannschaft. Dardai hat dann auf der PK nach dem Spiel gesagt, er wollte eigentlich, dass seine Mannschaft von Anfang an Paderborn unter Druck setzt, auch presst und dann umschaltet. Hat dann auch zum Beispiel Niederlechner in diese wirklich technisch versierte und individuell stark besetzte Mannschaft gebracht. Also das sprach dann schon dafür, dass man den Gegner stören will. Ja, hat allerdings überhaupt nicht geklappt. Also die erste Viertelstunde Paderborn hoch überlegen, konnten, wie man so schön sagt, schalten und walten, wie sie wollen. Hertha, ja, viel zu passiv gegen den Ball. Hatten auch keine guten Abstände zwischen den Linien, auch sowohl in der vertikalen, also horizontalen, hat auch immer für meine Begriffe zu lang gebraucht, wenn man da verschieben musste aufgrund von Spielverlagerungen der Paderborner. Und ja, deswegen kam Paderborn dann schon in dieser Frühphase der Partie zu einigen guten Chancen und ging dann, ja, für meine Begriffe absolut verdient nach 15 Minuten in Führung.
Ja, sehe ich ganz genauso. War für mich kein Zufall, dieses frühe 1:0 durch Obermeier eben nach dem Freistoß, war ja schon nach 10 Minuten Freistoß von Brackelmann aus 17 Meter, der an die Latte geht. Und sehe es tatsächlich genauso, dass Hertha aus meiner Sicht auch brutale Abstände hatte, ja, gegen den Ball im 4-1-4-1 agiert. Mit Niederlechner da auf so einer offensiven Achterposition. Das hat wirklich gar nicht funktioniert. Paderborn hatte immer die Zwischenräume gefunden. Ja, vor allem den Zwischenraum zwischen Abwehr und Mittelfeld auch, finde ich, hat Hertha sehr schlecht verteidigt. Und deswegen war es aus meiner Sicht auch kein Zufall, dass eben da viele Freistöße aus gefährlichen Räumen entstanden. Haben auch vorher schon das 1:0 erzielt. Das war dann knapp abseits. Und deswegen, ja, sehe ich es ganz genauso. Und auf der anderen Seite Hertha eben nicht gut. Paderborn hat es gut gemacht im Spielaufbau. Das Ganze mit der Dreierkette sehr breit aufgefächert. Die Sechser eng davor, die Schienenspieler sehr breit und hoch und vorne. Dann die drei Angreifer wieder, ja, sehr zentral und sehr eng und so. Hertha hinten die Kette eben tief gebunden. Und ja, haben sie gut gemacht. Aber ist auch irgendwo typisch Paderborn und aus meiner Sicht auch typisch Hertha, dass dann eben kurze Zeit später es wieder aus dem Nichts 1:1 steht. Ja, Ballverlust von Musliu und Klefisch eben vor allem, ja, kein guter Pass. Und dann legt Dardai auf Barkok quer und dann steht es aus dem Nichts 1:1. Und ich glaube aber schon, dass das Ganze auch aus dem Kopf gemacht hat bei beiden, denn aus meiner Sicht war es danach dann schon deutlich ausgeglichener auch in der Phase.
Ja, war dann tatsächlich so, dass Hertha auch mal ein paar längere Ballbesitzphasen hatte, da auch mal das Paderborner Pressing, das in dieser Anfangsphase wirklich richtig gut war, auch mal überspielen konnte. Aber was man auch gesehen hat, bis zur Halbzeit auch weiterhin Probleme bei der Hertha, vor allem immer wieder mit langen Bällen auch Richtung Conte. Da hatten sie Probleme, vor allem auf den Außenverteidigerpositionen da in den Rückraum. Dann kam entweder der Pass, der Rückpass in den Rückraum der Paderborner und ja, da hatten sie einfach Riesenprobleme. Und deswegen war es dann, glaube ich, auch ein sehr schmeichelhaftes Halbzeitergebnis für die Hertha, auch wenn man da nochmal auf die Statistik blickt. 12:3 Schüsse für die Paderborner, 1,1 zu 0,6 Expected Goals. Klingt knapper als es ist, da war natürlich der Ausgleichstreffer war natürlich ein großer Teil von diesen 0,6 Expected Goals.
Ich glaube 0,52 war
allein. Das leere Tor, den hätten wir beide zusammen wahrscheinlich auch noch reingemacht.
Zusammen vielleicht, ja.
Ja. Auch 16er Kontakte, 16:5, also wirklich eine eindeutige erste Halbzeit für Paderborn, wo man sich dann ärgern muss, dass man eben aufgrund dieses einen Fehlers von Kleefisch, der eigentlich ja, extrem ballsicher ist, 92% Passquote, über die gesamte Saison hinweg, einer der sichersten Passspieler der Saison, ja, dann unterläuft ihn so ein Bock und ja, unheimlich bitter für die Paderborner, gerade in dieser Phase, wo eh nicht so viel ergebnistechnisch geht.
Ja, bin ich komplett bei dir. Was ich auch bei der Hertha bedenklich fand in der ersten Halbzeit, und das hat sich ja dann noch durchgezogen, auch das 2:1, das danach eine Ecke fällt, ist kein Zufall, weil auch erste Halbzeit schon Hertha katastrophale Zuordnung bei Ecken. Hab mir aufgeschrieben, Muslio 36. Minute nach einer Ecke schon eine Riesenchance. 40. Minute auch Muslio komplett blank, Eckball, ja, und dann der 59. beim dritten Versuch, da schafft er es dann mal wieder komplett blank zu stehen, dann köpft er auch ein. Also das, ja, das ist auch 90 Minuten nicht stattgefunden bei der Hertha im Eckenverteidigen. Und um nochmal kurz auf das einzugehen, was du gesagt hast, also habe ich mir tatsächlich auch notiert, Hertha eben wirklich sehr anfällig bei Läufen in die Tiefe von Conte. Und Herthas Ballbesitz, der war da ein bisschen mehr, aber war aus meiner Sicht auch, wenn man sich die Passmap anschaut, halt schon immer quer zwischen Innenverteidiger, Außenverteidiger. Also war wirklich kaum gefährlich. Auch Rehse nicht reingekommen, hat dann in der ersten Halbzeit schon mit Dardai die Seite getauscht. War mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass sie den eben kaum gefunden haben. Und ja, also auch Tabakovic hat Muslio gut aus dem Spiel genommen, da immer gut nach vorne verteidigt. Und Hertha dann eben, muss man auch sagen, zweite Halbzeit umgestellt, Dardai auch ein paar Mal gewechselt, das hat gut funktioniert, muss man ihm wirklich lassen, auch systemtechnisch umgestellt, dann deutlich, deutlich kompakter vorne draufgegangen, dann so ein Mix aus dem 4-2-3-1 und 4-2-2-2 aus meiner Sicht, hat besser funktioniert, wenngleich auch Paderborn auch in der 47. Minute wieder eine Großchance hat nach der Halbzeit, nach einer Flanke, wo keiner drankommt. Von der Hertha und dann am Ende Klaas eigentlich eine Riesenchance hatte und wie gesagt dann 2:1 Muslio, dachte ich dann eigentlich auch, Paderborn zieht es gut, weil Paderborn, ja, hat Kwasniok danach ja auch gesagt, ist das Maximum, mehr geht nicht, was meine Mannschaft da macht aktuell, aber ja, es wäre nicht die Hertha, wenn sie es dann eben nicht am Ende doch noch drehen.
Ja, es war nicht unbedingt abzusehen, dass Hertha dann nochmal zurückkommt, aber sie haben eben diese ja, großen Qualitäten im Kader und sie haben auch immer wieder Spielzüge, die blitzen immer wieder auf, wie eben bei diesem 2:2, wo man wirklich super kombiniert über die rechte Seite. Tabakovic, wie so oft, ein Element mit seinem Entgegenkommen, mit seinem Ball festmachen. Dann Masa, der super weiterleitet auf Kenny mit der Hacke. Und ja, Kenny, auch schon hinlänglich bekannt, dass er diese Saison sehr gefährlich ist, was Tore und Vorlagen angeht und legt den Ball dann eben super in den Rückraum und Hussein kann dann zum 2:2, zum durchaus ja, nicht unbedingt verdienten 2:2 für die Herthaner einschießen.
Und dann ja, war jeder gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und tatsächlich schafft es die Hertha, das Ding komplett zu drehen. Entstehung ist auch wieder typisch. Paderborn drückt eigentlich jetzt am gegnerischen 16er am Ball beim 2:3. Dann kriegt es die Hertha irgendwie befreit. Paderborn, glaube ich, kann es danach im Zentrum auch verteidigen, muss zupacken, sind dann Überzahl, aber schaffen sie nicht. Und dann kommt Rehse an den Ball und dann ist es wirklich ein sehr, sehr gut ausgespielter Umschaltmoment. Masa läuft da schön in die Tiefe, aus meiner Sicht sehr unterschätzt. Masas Beteiligung, sensationeller Laufweg in die Tiefe, legt dann am langen Pfosten quer auf Tabakovic und ja, der muss nur noch einschieben und so. War dann das 2:3 perfekt. Ich, wie gesagt, aus meiner Sicht auch nicht wirklich verdient, aber wird Pal Dardai und seinen Jungs am Ende wahrscheinlich auch relativ egal sein.
Ja, Tabakovic, letztes Auswärtstor liegt auch schon einige Zeit zurück, da hat es ähnliches ja, Wetter, wie es heute hat, so knapp 25 Grad und zwar damals in Magdeburg beim 6:4. Das war noch ziemlich dritter Spieltag oder so.
Ich glaube fünfter Spieltag.
Ja, oder also schon Ewigkeiten her und tatsächlich war das jetzt zum ersten Mal wieder ein Auswärtstor. Erst sein drittes Auswärtstor für Tabakovic. Ja, trifft lieber zu Hause, aber die Hertha wird sich wünschen, dass er das jetzt noch öfter ja, auswärts macht. Und insgesamt ja dann doch, glaube ich, ein schmeichelhafter Sieg für die Hertha, Auswärtssieg. Dardai hat schon auf der PK danach gesagt, dass er sich fast schon entschuldigen musste bei Kwasniok für diesen ja doch glücklichen Sieg. Kwasniok wirkte dann auch etwas konsterniert, nicht gerade zufrieden, bisschen auch ratlos. Und damit macht er überhaupt keinen Vorwurf an seine Mannschaft, die wirklich das Maximum rausholt, seiner Meinung nach. Bloß es fehlt auch einfach das Spielglück aktuell. Deswegen ja, sehr bittere Niederlage für den SC Paderborn.
Sehr bittere Niederlage, durch die Paderborn auch den Gegner aus Berlin an sich vorbeiziehen lassen muss in der Tabelle. Hertha jetzt auf Platz 7 mit 41 Punkten, 8 Punkte Rückstand auf den dritten Fortuna Düsseldorf. Also ja, groß träumen braucht man wahrscheinlich nicht mehr. Der SC Paderborn liegt jetzt auf Platz 9 mit 39 Punkten. Da geht auch nach oben und nach unten nichts. Die Hertha spielt nächste Woche daheim gegen Hansa Rostock. Und Paderborn kriegt ja ein bisschen das Team der Stunde. Mit dem kriegt es zu tun, und zwar daheim gegen den KSC.
Kommen wir zu unserer zweiten Partie des 28. Spieltags. Hansa Rostock gegen Wien Wiesbaden. Abstiegskampf pur. Und am Ende gewinnt Hansa zu Hause mit 3:1. Sehr wichtig in diesem ja, engen Abstiegskampf. Damian Rosbach brachte die Rostocker nach 51 Minuten mit 1:0 in Führung. Rund eine Minute später dann Wiesbaden nur noch zu 10 nach grobem Foulspiel von Jakobsen. Pröger konnte dann ja, für Rostock auf 2:0 erhöhen in der 72. Minute. Ivan Pretein brachte Wien Wiesbaden in Unterzahl tatsächlich nochmal ran, 78. Minute, aber dann letztendlich in der Nachspielzeit die Entscheidung für Hansa Rostock, 90+4. Ingelsson mit dem 3:1. Ja, letztendlich sprach Selim Begovic von einem verdienten Sieg, trotz paar kleinen Wacklern. Kautschinski wirft seiner Mannschaft auch wenig vor, hat allerdings auch eingestehen müssen, dass man gleich von Beginn an ja, merken konnte, dass Rostock gleichziehen wollte in der Tabelle und auch in der ersten Viertelstunde richtig Druck gemacht hat.
Ja, gebe ich beiden prinzipiell recht. Aus meiner Sicht haben beide Teams, ich sag mal, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine gute Partie gemacht, zumindest mal eine ordentliche Leistung gebracht. Fand bei Rostock durchaus auffällig, dass der Spielaufbau gut funktioniert hat, deutlich besser auch im Übergangsspiel gewesen als vielleicht noch letzte Woche in Kiel. Natürlich auch ein anderer Gegner, aber ja, muss man schon positiv erwähnen. Im Spielaufbau haben sie immer wieder rein im Zentrum gefunden, ja, tiefer Spielaufbau wirklich gut. Gute Lösungen da vor allem in der ersten Halbzeit gefunden und auch von da eben nach vorne ganz gut in die Halbräume gekommen. So letztes Drittel kann man drüber diskutieren, die Folgeaktion, die war oft nicht so gut, aber so eine optische Überlegenheit hatten sie auf jeden Fall und aus meiner Sicht eben schon auch ganz gut in an sich gefährliche Räume gekommen, vor allem über links, ja, im Halbraum da ganz gut gespielt. Rein, Dressel, Schumacher hatten da eine ganz gute Verbindung an diesem Tag aus meiner Sicht. Und da haben sie dann eben oft den linken ja, Außenspieler Ingelsson ganz gut gefunden, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, gegen den Ball gewohnt, im 3-4-3 versucht hoch zu pressen und ja, da von Anfang an einen ganz guten Zugriff bekommen. Wien, ja, hatte wirklich, wie es Kautschinski gesagt, ein paar Probleme am Anfang. Aber ansonsten aus meiner Sicht eben auch ein ganz gutes Spiel gemacht, weil sie einfach deutlich aktiver waren. Ja, jetzt auch nicht im 5-3-2 wie in den letzten Wochen, sondern im 5-2-3, ja, schon ein Unterschied. Jakobsen hatte als Sechser den Raum vor der Abwehr immer ganz gut gesichert, Häuser im Zentrum deutlich offensiver agiert und Betzner und Lieder auf den Halbpositionen hinter Bretein. Und auch ganz interessant war, dass Betzner immer wieder mit Ball nach innen gezogen ist, fast schon neben Bretein, da eben dann Platz für, ja, Platz für die rechte Schiene gemacht hat und eben Wien hat deutlich höher verteidigt, deutlich aktiver verteidigt, hatten auch deutlich mehr hohe Ballgewinne als in den vielen Wochen zuvor und ja, deswegen sogar im ersten Durchgang nach und nach dann immer mehr Ballbesitz und deswegen ja aus meiner Sicht beide schon im ersten Durchgang mit einer ansprechenden Leistung.
Ja, Kautschinski sprach dann auch davon, dass man sich eben nach und nach in die Partie reingekämpft hat und letztendlich war es auch eine gute erste Halbzeit seiner Mannschaft, wie er fand. Umso schlechter ging es dann in der zweiten Halbzeit los. Erst der Rückstand nach einem Standard und dann eine Minute später die Unterzahl, die rote Karte für Jakobsen, was natürlich in so einem Abstiegsduell unheimlich wehtut.
Ja, es ist wirklich, also mehr Horror in einer Minute geht nicht. Vor allem hat sich es auch nicht wirklich angedeutet. Also ja, erste Halbzeit, habe ich schon gesagt, beide fand ich ganz gut, aber gehört eben auch zur Wahrheit. Rostock ist tatsächlich kaum so wirklich zwingend im letzten Drittel geworden, ja. Also ordentlich im Spiel gewesen, aber eben kaum Torgefahr. Rostock hatte 7 Abschlüsse im Durchgang 1, davon ging keiner aufs Tor. Und sechs dieser sieben Abschlüsse waren von außerhalb des Strafraums. Ja, sagt auch viel aus. Und deswegen insgesamt diese sieben Abschlüsse zusammen gerade mal 0,1 XG, also Expected Goals, sagt unheimlich viel aus. Wehen selbst auch nur vier Abschlüsse, aber immerhin fast 0,4 Expected Goals, also waren tendenziell gefährlicher. Auch wenn man sich anschaut, Ballaktionen im gegnerischen Strafraum waren in der ersten Halbzeit 4 bei Rostock, 3 bei Wehen. Also ja, war wirklich 0-0, das in Ordnung ging. Und wie gesagt, es hat aus meiner Sicht jetzt auch nicht wirklich viel darauf hingedeutet, dass Rostock da früh in Führung geht. Aber gehört eben auch zum Fußball. Gerade in solchen Spielen Standards oft als Dosenöffner. Und Rein tritt den Freistoß gut. Keiner ist an Rossbach dran von Wehen, ja, die an sich mit viel Personal verteidigen, aber Zuordnung wirklich nicht gut in der Situation. Verteidigen da im Raum und keiner ist ansatzweise dran. Und so fällt dann das 1-0 und du sagst es. Roth Jakobsen dann eine Minute später, beziehungsweise in derselben Minute, ist dann natürlich etwas, was man sich nicht wünscht. Und da war das Spiel dann natürlich schon in eine gewisse Richtung vorgegeben dadurch.
Ja, dementsprechend hat Hansa dann natürlich auch den einen oder anderen Raum bekommen. Nach dieser Führung haben sie dann auch zwei, dreimal gut ausgespielt und konnten dann auch beispielsweise und nicht nur beispielsweise schon dann sehr entscheidend das 2-0 machen. Und da dachte man eigentlich 2-0, ein Mann mehr, das Ding ist gegessen. Aber es wurde dann tatsächlich nochmal wild in dieser Partie.
Ja, war wirklich wild. Man muss auch sagen, dass Wehen auch in Unterzahl wirklich alles nach vorne geworfen hat. Nicht abgewartet hat, wirklich einfach extrem aktiv. Dann auch Goppel, beziehungsweise Hoppel, wie ich gelernt habe, heißt er. Und Iredale gebracht und beide haben viel Schwung gebracht. Viel Personal mit nach vorne genommen, wirklich. Also extrem offensiv agiert Wehen, wie man es jetzt nicht zwingend von ihnen kennt. Aber du sagst es, dadurch gab es dann natürlich auch immer mal Raum für Rostock, Umschaltmomente. Und das 2-0 fällt eben auch aus so einer Umschaltsituation. In der 72. Minute befreien sich hinten raus und dann tankt sich Ingelsson aus meiner Sicht wirklich sensationell gut durch. Fand ich schon in den letzten Wochen oft gut und diesmal eben auch wieder. Er sieht dann Pröger, der macht das 2-1. Und dann, du sagst es, Bretagne macht in der 78. das 2-1 und war dann wirklich ein offenes Spiel. Also war Wehen wirklich fast schon dran aus meiner Sicht, nochmal zum Ausgleich zu kommen. Auch brutal hoch angelaufen, aus meiner Sicht da fast im 4-1-4 phasenweise, ja. Aber 4-1-4 ist ja natürlich auch klar, wenn ich nur einen wirklich dann im Zentrum habe, dann findet auch Hansa Rostock, die in der zweiten Halbzeit fußballerisch einiges haben vermissen lassen. Aber ja, war dann wirklich schon krasse Räume, die da waren. Aus meiner Sicht hätte Rostock da geduldiger spielen müssen.
Ja, auch wenn ich da mal einhaken darf, auch ein Kritikpunkt von Selim Begovic an seine Mannschaft, dass man da eben zu überhastet mit dieser Überzahl umgegangen ist, zu schnell in die Spitze spielen wollte und einfach die Ruhe im eigenen Spiel gefehlt hat. Ich glaube, das ist auch noch eine der Schwächen von Hansa, auch wenn sie jetzt vieles besser machen, aber Ballbesitz ist nicht ihr Ding.
Nee, absolut nicht. Und ich fand es da eben, also gebe ich ihm 100% recht, Wehen hat dann immer versucht, so Rostock auf eine Seite zu lenken und da dann halt alles zuzupressen. Und Rostock hat es dann halt immer vertikal nach vorne gespielt, anstatt vielleicht mal hintenrum die Seite zu verlagern. Dann wäre da brutal viel Raum gewesen. Aber es ist nicht zwingend ihr Spiel, wie du sagst. Aber im Endeffekt auch relativ egal, denn kurz vor Schluss fällt dann das 3-1. Und dadurch war es dann natürlich entschieden. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, beide an sich mit einer ordentlichen Leistung. Beide haben Sachen gezeigt, die beiden Mut machen dürften für die nächsten Wochen, wenngleich natürlich für Wehen das Ganze schon ein bitterer Nackenschlag ist, weil es einfach nicht nötig war, wenn man auch zurückdenkt, letzte Woche gegen Osnabrück, diese Niederlage war auch komplett unnötig. Zwei Spiele, wo man gut und gerne auch mal mindestens mit 4 Punkten rausgehen kann. Deswegen, bleibt auf jeden Fall spannend da unten.
Ja, beide Trainer loben ihre Mannschaften. Kautschinski, wie schon eingangs erwähnt, macht ihr keinen Vorwurf. Sie haben stark gekämpft und viel Herz gezeigt. Am Ende hat es dann eben in diesem wichtigen Duell nicht gereicht. Auf der anderen Seite Selim Begovic natürlich unfassbar froh, dass man auch Wehen in diesen Abstiegsschlamassel mit reinziehen konnte, wie er selbst sagt. Rostock, muss man sagen, jetzt richtig gut drauf. 3 Siege in den letzten 4 Spielen, erledigen ihre Pflichtaufgaben, wenn man das so sagen möchte. Gegen Braunschweig gewonnen, jetzt gegen Wehen auch direkter Konkurrent gewonnen und auch gegen die Fürther, die aktuell alles andere als gut drauf sind, den Sieg geholt und dementsprechend jetzt auf Rang 15, ein Punkt vor Eintracht Braunschweig auf Rang 16 und 2 vor Lautern auf Rang 17. Wehen Wiesbaden hingegen ist jetzt, wie gesagt, mittendrin im Abstiegsschlamassel, ein Punkt vor Rostock, punktgleich. Nächste Woche geht es dann gegen die Fortuna, eine schwierige Aufgabe zu Hause. Rostock auch nicht besser bedient, denn sie müssen zu Hertha nach Berlin.
Kommen wir zu den Samstagspartien. Wir starten mit dem 1. FC Nürnberg gegen Holstein Kiel. Klare Sache am Ende, 0-4 für die Störche. Maßgeblichen Anteil wahrscheinlich daran die 12. Minute. Joe Hangbo bei seinem Startelf-Comeback mit der frühen gelb-roten Karte, mit dem frühen Platzverweis. In der 20. Minute trifft Ivesic nach Eckball zum 0-1 für Kiel. 14 Minuten später Shuto Machino mit dem 0-2 und vor der Halbzeit noch die Entscheidung 0-3 durch Bernhardsson. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr viel passiert. Nach einem Nürnberger Ballverlust im Spielaufbau konnte Remberg in der 79. Minute zum 0-4 einschießen. Klare Sache, wie gesagt, aber ja, am Ende weiß man wahrscheinlich nie, wie es mit 11-11 ausgegangen wäre. Ja, am Ende war Kiel dann einfach zu stark für einen Club, wie auch Christian Fjell sagt, oder?
Ja, auf alle Fälle immer undankbar, so ein Spiel zu analysieren, wenn es dann ja fast 75 oder über fast 80 Minuten in Überzahl für Kiel ist. Ja, man kann auf jeden Fall nochmal auf die ersten 10 Minuten eingehen. Die hätten ja meiner Meinung nach ein spannendes Spiel versprechen können. Man hat zwar gleich gemerkt, Kiel ist sehr präsent, sehr früh gepresst, den Nürnberger Spielaufbau gab, dann ja auch schon die erste Großchance für die Kieler nach 3 Minuten nach Fehler vom Klubberer Schlussmann Klaus. Also da hat man schon gemerkt, die Kieler sind heute gut drauf, aber ich finde, man hat auch gesehen, die Nürnberger haben dann auch das Werkzeug dazu, auch mal sich aus so einem Pressing zu befreien, und da wird es dann auch mal gefährlich, sind sie gut in den Strafraum eingedrungen nach einer Spielverlagerung über die linke Seite. Brown hatte ich auch das Gefühl, er hat einen guten Tag erwischt, konnte er allerdings nicht zeigen, zumindest nicht mit dem Ball. Hat dann, glaube ich, bei diesem Angriff mitgewirkt, den Ball in die Mitte gelegt und Usun wäre dann fast zum Abschluss gekommen. Also da haben die Nürnberger auch angedeutet, dass es ja durchaus ein rasantes Spiel hätte werden können. Ja, aber dann eben diese frühe gelb-rote Karte für Joseph Hangbo, durchaus nachvollziehbar, wenn auch hart. Und ja, in der Folge hat sich Nürnberg, wenn man jetzt gehässig formuliert, seinem Schicksal ergeben.
Ja, bin ich komplett bei dir. Du hast es gesagt, schon Anfangsphase. Ich finde auch, dass Kiel gut reinkommt, sagt Marcel Rapp auch selber, kam mit und gegen den Ball gut rein. Ich finde vor allem gegen den Ball da immer wieder klare Bälle im Nürnberger Spielaufbau für sich erkannt, die sie dann pressen wollten. Und war von Anfang an schon viel Druck, den sie ausgeübt haben. Und dann natürlich vor allem 11-10 eigentlich alles angelaufen, alles gepresst, dann ja, ganz viel den Ball gehabt.
Ich würde gerne noch was zu den ersten 10 Minuten sagen.
Tu das gerne.
Ja. Also was mir auch noch aufgefallen ist, die Nürnberger hatten ja angekündigt, dass sie aktiver sein wollen. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie dann früh anlaufen wollten, allerdings auch Kiel immer gut Mittel gefunden hat und es den Nürnbergern da auch nicht so leicht gemacht hat. Ich glaube, da war Fjell dann auch schon nicht zufrieden, konnte man so spüren und sehen anhand seiner Gestik, und ja, das nur noch als Einschub
von mir. Ja, bin ich bei. Ich glaube, Ballbesitzanteile waren ja auch tatsächlich 50-50, ja. Wenn auch ja, viele Nürnberger Hälfte, aber ja an sich aktiv durchaus gewesen, aber dann 10-11 ist dann natürlich brutal schwer, da Druck auf den Spielaufbau von Holstein Kiel zu kommen. Und deswegen war es dann eine klare Sache, aber wie du es schon eingangs erwähnt hast, schlägt sich Nürnberg selbst, denn Kiel bei aller Überlegenheit und bei allen Chancen, die sie auch hatten, die Gegentore hätten alle nicht sein müssen. Aus Nürnberger Sicht, das 0-1, wenn man sich anschaut, ist eine Ecke, und das kann man dann mit Sicherheit auch mit einem Mann weniger verteidigen, vor allem weil Hangbo auch nicht der Spieler ist, der wahrscheinlich jedes Kopfballduell hinten gewonnen hätte. Also da muss man sich auf jeden Fall selbst an die Nase fassen. Und spätestens nach dem 0-1 war es dann schon schwierig, dass es da nochmal eng wird. Aus meiner Sicht lag da aber auch eben wirklich viel an Holstein Kiel, die die Überzahl sehr, sehr gut ausgespielt haben dann sich auch noch offensiver positioniert, haben Holtby, der sonst immer in den letzten Wochen recht tief gespielt hat, Spielaufbau viel gemacht, sich da gut positioniert, haben ihn dann noch hinter die 3 Spitzen geschickt, dazu die beiden Schienenspieler sehr hoch, also sich da wirklich brutal offensiv positioniert, Holtby immer wieder in Zwischenräume gekommen. Da war es dann schwer für Nürnberg Zugriff zu kriegen, und deswegen war es aus meiner Sicht auch nicht verwunderlich, dass das Ganze recht schnell eine klare Sache wird.
Ja, die Kieler haben das dann wirklich auch gut gemacht, hatten da viele Bewegungen, wie man es von ihnen kennt, viele Läufe, aber eben auch ein sehr sauberes Positionsspiel, haben da Nürnberg ständig vor Aufgaben gestellt, auch im Gegenpressing sehr präsent. Im Gegenpressing-Quote lag bei knapp 80%, was ein überragender Wert ist. Also haben da wirklich Nürnberg kaum Raum zum Atmen gegeben. Umso bitterer dann natürlich, wie Nürnberg dann die Tore herschenkt. Das 2-0 auch ein Geschenk, das größte Geschenk wahrscheinlich. Und damit dann auch schon die frühe Entscheidung. Chamra wirft den Ball den Kielern in die Füße. Skripski spritzt da dazwischen, wie man so schön sagt. Und Machino verwandelt den dann wunderbar ins rechte Eck, nichts zu machen für Karl Klaus. Und damit war dann eigentlich schon die Mälzer gelesen und dann musste man auch bei, auf Nürnberger Seiten befürchten, dass es richtig schlimm wird.
Ja, bin ich voll bei dir. Haben dann schon in der ersten Halbzeit nicht mehr mit 4 hinten verteidigt, wie noch am Anfang des Spiels, sondern tatsächlich auf ein 5-3-1 umgestellt. Und das ist klar, da hast du dann gar keine Möglichkeit mehr hochzupressen. Ging dann wirklich nur darum, aus meiner Sicht möglichst wenig zu kassieren. Und ja, hat zumindest in der zweiten Halbzeit dann besser geklappt. Hat aus meiner Sicht aber auch besser geklappt, weil Holstein Kiel, ja, hat man auch gemerkt, die führen 3-0. Die brauchen jetzt nicht mehr jeden Ball nach vorne spielen. Da aus meiner Sicht ein gutes Tempo rausgenommen. Ja, wirklich ja, einfach den Ball laufen lassen. War ein warmer Tag in Nürnberg. Und deswegen, ja, glaube ich, dass auch Rapp gesagt hat, hey, 0-3, da passiert nichts mehr. Lass das Ding ruhig runterspielen. Das haben sie dann auch gemacht. Nürnberg da kaum an den Ball gekommen. Ja, wirklich brutal viel Ballbesitz bei Holstein Kiel. Am Ende dann auch deutlich über 70%. Nürnberg eigentlich, ja, Anfang zweiter Halbzeit eine Chance durch Goller, kann ich mich erinnern, der reinkam im Sturm, der da nochmal Schwung reingebracht hat. Aber ansonsten war ja Nürnberg, ja, hatte man auch nie den Eindruck, wie auch zu zehnt, dass das Ganze nochmal kippt. Und deswegen, ja, war dann zweite Halbzeit eigentlich gar nicht mehr viel los. Aber das 0-4 passt dann auch zum Geschenk verteilen der Nürnberger. Denn Erik Weckesser verliert den Ball am eigenen 16er im Spielaufbau. Und daraufhin, ja, schießt Remberg zum 0-4 ein. Und ja, viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht zu sagen zum Spiel.
Nee, was vielleicht für die Nürnberger wichtig war, wie gesagt, nach dieser 13-0 Pausenführung für Kiel. Man hatte zu diesem Zeitpunkt gedacht, wenn Kiel so weitermacht, dann wird es richtig deftig. Ja, Kiel hat einen Gang oder zwei runtergeschaltet. Nürnberg hat es dann auch etwas besser verteidigt, auch ein bisschen kompakter. Und ja, war auch keine schlechte Idee, da mit Goller mit seinem Tempo vorne reinzustellen. Der konnte dann, wie du schon angedeutet hast, da 2-3 Bälle erlaufen, die ein oder andere Chance zumindest im Ansatz kreieren. Von daher, ja, war das dann vielleicht so eine, ja, so ein Wermutstropfen, dass es zumindest nicht ganz übel wurde. Ja, umso unnötiger, dass man dann natürlich wieder das 4-0 herschenkt. Aber ja, letztendlich komplett souveräner Auftritt von Kiel. Das zeigen auch die Statistiken, vor allem in der ersten Hälfte. 65% Ballbesitz, logisch in der Überzahl. 1,5 zu 0,2 Expected Goals und vor allem 16 zu 2 Schüsse. 4 zu 0 Großchancen, wovon man übrigens 3 Stück vergab. Also ja, wäre auch noch das ein oder andere Tor möglich drin. Und ja, 94% Passquote, also unheimlich sicher, unheimlich ja, pressingresistent, auch wenn das Pressing in der ersten Halbzeit kaum vorhanden war. Wirklich sehr abgezockter Auftritt von Kiel und das geht in eine sehr gute Richtung.
Ja, sehr gute Richtung, bin ich komplett bei dir. Finde da vor allem die drei Spitzen aktuell richtig gut. Maschino, Bernhardsson und Skripski, die sich da immer, ja, die immer gut rochieren, die immer gut sich fallen lassen. Ist dann auch schwer für die gegnerische Kette Zugriff zu kriegen. Und jetzt wegen eben wirklich im Ballbesitz ein super Spiel gemacht. Ich glaube, das hatten sie jetzt auch noch nicht so oft und auch nicht so gerne. Wollen schon Fußball spielen, aber so einen richtig tiefen Block dann zu knacken. Ja, wirklich Respekt. Holstein Kiel steht damit auch absolut verdient auf Platz 2, muss man wirklich sagen. 55 Punkte, 2 hinter St. Pauli, 6 Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf. Nächste Woche Holstein Kiel, ja, vermeintlich ein leichtes Spiel. Es geht daheim gegen das Tabellenschlusslicht aus Osnabrück. Der 1. FC Nürnberg auf der anderen Seite bleibt im grauen Mittelfeld. Platz 10, immer noch eine durchaus ordentliche Saison, kann man glaube ich sagen. 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Da müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn da noch was passiert. Nächste Woche sind sie zu Gast bei Freunden. Samstagabend, 20.30 Uhr, Spitzenspiel auf Schalke.
Kommen wir zum Pokalfinalisten, dem 1. FC Kaiserslautern, der sich unter der Woche relativ souverän in Saarbrücken durchgesetzt hat und damit jetzt in Berlin steht gegen Bayer Leverkusen. Eine, ja, sagen wir mal, schwierige Aufgabe, aber davor gibt es noch einiges zu tun in der Liga, denn man steckt mitten im Abstiegskampf und war am Wochenende in Hamburg zu Gast beim HSV, wo es dann eine durchaus unglückliche Niederlage gab mit 2-1 am Ende. Laszlo Benes brachte den HSV nach 34 Minuten in Führung. Ragnar Ache erzielte noch vor der Halbzeit in der 45. Minute den verdienten Ausgleich und Lukas Poreba erzielt sein erstes Tor für den HSV und gleichzeitig der Siegtreffer 2-1 in der 60. Minute. Ja, am Ende kann der 1. FCK sich ärgern, denn da wäre durchaus mehr drin gewesen. Funkel sagt, man kann mit einer Niederlage leben. Kuriose Aussage im Abstiegskampf. Hat auch gesagt, man hat nicht gemerkt, dass die Mannschaft gefeiert hat. Also man könnte denken, Da wird gerade über einen Aufstiegsaspiranten gesprochen. Auf der anderen Seite, Baumgart redet davon, dass ja, Einstellung, Mentalität, Kampf eigentlich Eigenschaften, die häufig im Abstiegskampf bemüht werden, bei seiner Mannschaft gestimmt haben. Ja, durchaus kuriose Traineraussagen und auch durchaus ein kurioses Spiel, wie ich fand.
Ja, bin ich auch komplett bei dir. Kaiserslautern, brutal gefährlich offensiv, zeigt auch ein Blick auf die Zahlen. 3,4 Expected Goals Kaiserslautern, der HSV mit 2,9. Lautern 20 Abschlüsse, der HSV 14. Also, ja, so viel Kaiserslautern Offensive habe ich tatsächlich nicht vermutet, weil Baumgarts HSV in den letzten Wochen so das, was sich am meisten gesteigert hat, aus meiner Sicht, war wirklich Konterabsicherung, war Defensive. Da hat man nicht viel zugelassen. Ja, wer sich erinnert, letzte Woche in Fürth auch das nur ein absolutes Traumtor. Ansonsten Fürth ja auch kaum mit Chancen. Also das, bin ich ehrlich, hat mich überrascht. Ging ja schon früh los. Vierte Minute, Puchasch tankt sich links durch, der dann am 5-Meter-Raum Ache sucht. Der ja, kommt auch zum Kopfball, kann ihn aber nicht richtig drücken. Aber da hat man schon gesehen, dass da durchaus was geht für Kaiserslautern, aber auch typisch für dieses Spiel, dass eben nur ja, ein, zwei Minuten später der HSV auch seine erste gute Chance hat, als sich Suhonen durchsetzt, dann Poreba die Flanke bringt, wo Königsdörfer nochmal in die Mitte gibt und Benesch dann aber den Ball nicht richtig trifft. Also war aus meiner Sicht von Anfang an extrem viel los im Spiel, was ja, kann man jetzt loben, kann man aber doch durchaus kritisieren aus meiner Sicht, vor allem beim HSV, denn dass das Spiel so wild wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Plan gewesen ist.
Ja, vor allem der FCK mit seinem Konterspiel kam da sehr gut zur Geltung, haben ja wieder viel Tempo auf dem Rasen gehabt, vor allem Opoku da sehr aktiv, aber auch Tachi, Ache natürlich, der Torschütze. Und ja, Friedhelm Funkel war ein bisschen zu wenig, da hätte mehr gehen können, mehr Mut, mehr ja, Wille im 1 gegen 1. Und trotzdem kamen sie da wirklich zu einigen guten Kontergelegenheiten, immer wieder über den Flügel, auch gut kombiniert, was ja den FCK so ausmacht, im Angriffsspiel da schnell über den Flügel, dann in den Rücken der Abwehr und ablegen. Und ja, da war echt einiges an Möglichkeiten da für den FCK, haben dann auch ja, einiges liegen lassen. Auch im Raab, muss man sagen, hat einen guten Tag gehabt, hat einige Bälle rausgeholt. Und ja, letztendlich hat man dann zu viel liegen lassen, weshalb dann der HSV die Chance genutzt hat. Wurde dann auch im Laufe der Halbzeit wieder etwas besser beim HSV, wieder mehr Kontrolle. Und dann eben das 1:0 durch Laszlo Benesch.
Ja, Laszlo Benesch. Auch ein typisches Tor für ihn aus meiner Sicht. Die Aktion, die außerhalb des 16ers anfängt und er läuft dann eben nach und dann kommt der Ball wieder zu ihm, weil er aus meiner Sicht ein brutal gutes Timing hat, wann er eben dann mit in den 16er geht. Das zeichnet ihn aus. Er hatte auch 7 Ballaktionen im gegnerischen 16er. Das ist kein Zufall. Benesch jetzt 13 Saisontore. Wirklich aus meiner Sicht absoluter Unterschiedsspieler, war auch gefühlt an jeder gefährlichen Aktion beim HSV beteiligt. Steffen Baumgart war danach in der Pressekonferenz gar nicht so zufrieden mit ihm, hatte ich den Eindruck.
Da auch Wer?
Steffen Baumgart hat da ein paar kritische Worte gefunden. Aber ja, kann ich gar nicht so ganz verstehen. Auch die Zahlen, wenn man sich anschaut, Laszlo Benesch, absolut sensationelles Spiel gemacht, fand ihn richtig gut. Und ansonsten fand ich den HSV gar nicht so gut. Klar, Muheim hat auch gefehlt. Für mich schon oft erwähnt, ein wichtiger Faktor im Spielaufbau. Noah Katterbach, da ganz anderer Spielertyp, der das Ganze auch ganz anders interpretiert hat ja, links sich sehr breit positioniert im Spielaufbau. Dadurch hatte dann Königsdörfer immer wieder ein bisschen mehr Raum nach innen zu ziehen. Auf der anderen Seite rechts, Reis wie gewohnt invers agiert als Rechtsverteidiger. Man muss aber auch sagen, Suhonen, der jetzt nominell für Jatta gespielt hat, finde ich gut. Ich finde Suhonen sehr gut, aber ist natürlich auch kein klassischer Flügelspieler. Und dementsprechend, ja, fand ich, ja klar, du hast es gesagt, HSV, kam dann besser rein, aber hatten eben auch so viele kleine technische Fehler im Spielaufbau und im Umschaltspiel, wodurch es dann halt auch immer so ein Umschaltspiel war in beide Richtungen. Und das liegt einfach Kaiserslautern mehr. Du hast es gesagt, viel über die Flügel, 47% über links gespielt, aus meiner Sicht auch kein Zufall, weil Puchasch auch einen guten Tag hatte, wie so oft. Er durfte da glänzen nach vorne, HSV da paar unnötige Ballverluste, erinnere mich auch noch, als Katterbach den Ball mal verloren hat hinten. Also ja, war wirklich einfach extrem wild, deswegen auch die Chronologie bei uns gerade sehr wild, was das Spiel anbelangt.
Ja, und dann war es wieder mal ein Ballverlust auf HSV-Seiten, kurz vor der Halbzeit von Ludovic Reis, einer der ballsichersten Spieler in dieser zweiten Liga. Ja, kann ihn nicht richtig kontrollieren nach der Annahme, dann kommen die Lauterer dazwischen und das ist natürlich ihr Spiel dann schnell über Opoku, der wunderbar hereinlegt auf Ache, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Auch Katterbach, ja, ein bisschen hätte er vielleicht besser den zweiten Pfosten decken können. War da auch erst gegen zwei Mann, also war auch nicht einfach für ihn, aber hat sich dann wohl für die falsche Lösung entschieden und deswegen Ache dann völlig frei und ja, schießt zum 1:1 ein, was dann durchaus verdient war. Auch hier wieder die Statistik zur Halbzeit. 7:7 Torschüsse, klar, Ballbesitz, klar, auf Seiten der Hamburger mit 62%, aber was auch die Passquote angeht, 84% zu 83%, zeigt dann doch, dass der FCK mitspielen durfte.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und was das Spiel auch gut zusammenfasst, aus meiner Sicht, ist dann so die 61. Minute, wenn wir mal dahin springen, oder 59. und 60. Minute, wo eben erst Almani Touré diese Riesenchance für Kaiserslautern hat. Flanke auf ihn und er scheitert dann zweimal eben an Raab im ersten Schuss, okay, und dann der Nachschuss, wo Raab dann schon am Boden liegt und er mit links nicht mehr richtig den Ball erwischt, ist natürlich eine sensationelle Chance, da musst du in Führung gehen und dann waren es tatsächlich 26 Sekunden später eben auf der anderen Seite, wo Lukas Poreba eben sein erstes Tor macht. Und das ist dann eben auch einfach typisch, kann man natürlich noch diskutieren aus lauterer Sicht, ob Königsdörfer da im Abseits steht und Himmelmann die Sicht verhindert. Ich glaube, man muss aber auch vielmehr einfach über Robin Himmelmann sprechen, der schon vorher bei der Flanke nicht gut ausschaut, der allgemein in dem Spiel viele Unsicherheiten offenbart, auch wenn man Ball hinter die Kette kommt, der da oft nicht weiß, ob er raus soll oder nicht. Also das ist in Abwesenheit von Kral kein guter Vertreter. Das ist für mich auch ein Faktor, warum sie am Ende das Spiel verlieren. Und ansonsten fand ich auch danach Kaiserslautern schon noch mit einigen guten Aktionen, aber aus meiner Sicht das große Problem an diesem Tag war wirklich so die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, denn ich habe es doch schon gesagt, sie hatten über 3 Expected Goals, aber wenn man da jeden Angriff noch ein bisschen besser zu Ende spielt, wenn man weiß, wann geht man ins Dribbling, wann spielt man, wann schießt man, dann glaube ich, könnte es noch mehr als 3 Expected Goals werden.
Ja, vor allem, weil der HSV auch die ein oder andere Situation angeboten hat. Wir haben es angesprochen, wirklich teilweise sehr fehlerbehaftet im Spielaufbau, aber auch immer wieder im Pressing nicht so kompakt, wie sich Baumgart wünschen würde. Von daher ja auch da Möglichkeiten für Lautern, dieses Pressing zu überspielen. Aber wie Funkel gesagt hat, es hat da eben der letzte Punch, wie man so sehr gern sagt, der letzte Mut gefehlt, um dann wirklich mehr rauszuholen in einem Spiel, wo auch mehr drin gewesen wäre. Ja, beim HSV muss man sagen, zwar gewonnen, aber sieht jetzt noch nicht so rosig aus. Wichtige 3 Punkte, um da an Düsseldorf dran zu bleiben, 1 Punkt hinter Düsseldorf, aber ja, ich glaube, wenn der HSV noch Rang 3 erreichen wird am Ende, ich glaube, dann wird es eher ein Gewürge
statt irgendwie. Bin ich bei dir, wirkt aktuell. Ja, auch das Thema Balance war schon immer beim HSV unter Walter ein großes Thema, jetzt auch aktuell unter Baumgart. Jetzt ist man mal, ich meine, sie hatten auch jetzt selbst genug Chancen, das soll ja gar nicht zu kurz kommen, hätten auch selbst mehr als 2 Tore wahrscheinlich noch schießen können. Aber das Ganze eben verbunden mit brutalen Fehlern hinten, brutalen Möglichkeiten für Kaiserslautern. In den letzten Wochen, als man das besser im Griff hatte, war es vorne zu dünn. Und deswegen, ja, wahrscheinlich auch so eine Floskel, kannst du inhaltlich als Trainer gar nicht so viel loben. Dann schiebt eben Baumgart halt das Mental und Bereitschaft und alles, Intensität, Einstellung gut war. Ja, inhaltlich auch eine recht leere Aussage, aber ja, auch vollkommen okay. Erstmal, glaube ich, zählt trotzdem nur 3 Punkte. Aber dann, wenn du die nicht holst, dann musst du Düsseldorf gefühlt schon ziehen lassen. Die haben auch noch ein deutlich besseres Torverhältnis. Aber ja, bin auf jeden Fall bei dir. HSV, schauen wir mal, was wird.
Ja, zumindest sind jetzt die Ergebnisse wieder etwas stabiler aus den letzten 3 Spielen. 7 Punkte, zweimal zu Hause gewonnen gegen 2 Abstiegskandidaten und auch in Fürth einen Punkt geholt. Klar, die sind nicht gut drauf, aber Auswärtspunkt ist immer okay. Ja, es wird sehr spannend beim HSV, wie jede Woche, wie jede Saison, jede Schlussphase. Nächste Woche geht es dann nach Magdeburg. Ja, nicht minder spannend geht es bei Kaiserslautern weiter. Ich glaube, spannender geht es kaum, wie gesagt, mit diesem Pokalfinale. Aber eben aktuell auf Rang 17. Und ich habe sie gerade angesprochen, die Fürther, die nicht gut drauf sind. Und dementsprechend rechnen sich die Lauterer da auch was aus nächste Woche am Rohnhof. Das Duell der Formschwächsten in der zweiten Bundesliga fand diese Woche in Elversberg statt. Die Elversberger ja mit 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen und die Magdeburger eben mit diesem 0:0 jetzt inzwischen seit 5 Spielen ohne eigenes Tor. Also da hängt man tief im Abstiegskampf und ja, dass beide Mannschaften jetzt nicht so rosig drauf sind, nicht so gut drauf sind, konnte man, glaube ich, auch in dieser ersten Halbzeit feststellen.
Definitiv, vor allem Magdeburg hat da wirklich gebraucht, hat es auch ja, nach diesen vielen Ballverlusten im Spielaufbau, die zu Gegentoren führten, das Ganze auch anders, anders probiert als die letzten Wochen. Ging schon los im Zentrum, deutlich defensiver ausgerichtet, ja, da ja, wirklich, wirklich recht defensiv agiert. Hugonet im Zentrum neben Gnaka, also wirklich ja, nicht gerade offensiv besetzt. Im Zehnerraum war dann auch selten besetzt, wirklich nur Artig. Ansonsten Nollenberger, der da noch vorne gespielt hat und Schuler, das Ganze ja, ja keine Spiele, die da in den Halbraum gehen. Schuler, klar, Stürme und Nollenberger dann auch eher einer, der das rechts in der Breite besetzt und dementsprechend war es aus meiner Sicht dann auch über weite Phasen des ersten Durchgangs. Magdeburg im Zweifel unter Druck langen Ball gespielt, anders als in den Vorwochen und die haben aber auch nicht so gut funktioniert. Da hat man dann auch wenig draus machen können, weil eben Elversberg auch richtig gut auf zweite Bälle ist und dementsprechend ja, war das dann auch eher zäh, also wirklich kaum Torgefahr über weite Phasen des ersten Durchgangs. Auf beiden Seiten viele lange Bälle, verhältnismäßig viele Diagonalbälle und ja, deswegen viel im Mittelfeld, das sich da abgespielt hat. Auch ganz interessant, Nicolas Christoph, Elversberger Torhüter, hat fast die Hälfte seiner Bälle lang gespielt. Also ja, sagt schon, glaube ich, ganz einiges aus über dieses 0:0.
Ja, das wird ja Christian Titz manchmal ein bisschen vorgeworfen, dass er seine doch riskante Spielweise in diesem Abstiegskampf nicht anpassen möchte. Aber ja, man kann es schon sehen, mit diesen langen Pässen will man da die Zwischenräume überspielen statt reinspielen. Und da zum Beispiel dem Elversberger Pressing, die sich ja natürlich sehr darüber definieren, über Balleroberungen, dem zu entgehen. Auch deswegen beispielsweise jetzt auch ein Nollenberger, der eine wichtigere Rolle spielt mit seinen Tempoläufen in die Tiefen. Also ja, durchaus eine Anpassung von Titz muss man so festhalten. Und ja, wie du sagst, eine zweite Halbzeit oder eine erste Halbzeit erstmal zum Vergessen. Insgesamt 5 Schüsse, 3 für Elversberg, 2 für Magdeburg. 0,4 Expected Goals auf Elversberger Seiten, 0,07 auf Magdeburger Seiten. Also da war wirklich wenig los. Bei Magdeburg wurde es dann allerdings ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit, unter anderem, weil man Condé gebracht hat, der dann ein bisschen mehr Spielkontrolle ja, in das Spiel der Gäste gebracht hat.
Ja, 90% Passquote, allein Amara Condé. Er war dann eben auch wirklich der Spieler, der sich da klug positioniert hat, finde eh fußballerisch zusammen mit Gnaka ein sehr tolles Duo. Das fand ich dann offensiv schon deutlich spannender. Auch Schuler ist zur Halbzeit raus, stattdessen dann eben Ito rein, also wirklich dann auch noch einen Fußballer mehr gebracht, also dann doch schon wieder mehr Fußball gespielt. Muss man dazu sagen, über die erste Halbzeit ging eben auch über den Flügel nichts, denn die beiden Flügelspieler, Bell links und rechts Nollenberger kam nicht ins Spiel, du hast es gesagt, Nollenberger verständlich mit Tempo und alles, aber man hat ihn wirklich nicht gefunden, kaum in die Tiefe gekommen, Elversberg hat es gut verteidigt und dementsprechend war das lange Zeit wirklich mau und die zweite Halbzeit, ja, wie gesagt, sah dann besser aus, ein bisschen mehr Räume gehabt, Elversberg dann auch die ein oder andere Lücke offenbart, aber Magdeburg dann auch eben deutlich besser gespielt, deutlich besser hinter die Kette gekommen, zwischen die Ketten gekommen, dann auch einen interessanten Mann gebracht, nach 61 Minuten Brian Texera, der auch viel Schwung gebracht hat, der eine gute Chance hatte, muss man auch sagen, der ansonsten recht ballsicher wirkte, immer frech, war dann wirklich deutlich besser, auch mit ihm den einen oder anderen Durchbruch gehabt, Ito vor allem über links dann nochmal Schwung gebracht, also die zweite Halbzeit, da war dann wirklich vieles dabei, glaube ich, aus Magdeburger Sicht, wie man sich's vorstellt, vor allem eben der große Unterschied zu sonst. Hinten war man stabil, hinten ja Müller, Elfadli, Heber, vor allem Elfadli fand ich richtig gut mit und gegen den Ball, da wirklich gut verteidigt, gut die Zweikämpfe geführt, mit Ball gute Lösungen gefunden, wann sie es eben spielen, wann sie es mal langschlagen und deswegen ja, ist das Unentschieden aus meiner Sicht dann auch verdient.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, es gab dann noch für eine Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine gute Chance. Du hast es angeteasert, Teixeira mit der Chance, aber auf Elversberger Seite dann, glaube ich, auch noch Schnellbacher, kann ich mich erinnern, mit einer ordentlichen Chance. Ja, am Ende war es dann tatsächlich etwas offener, auch klar von Magdeburger Seite besser. Auch hier die Statistik wieder zweite Halbzeit an 9:5 Schüsse von Magdeburg. Also es ging schon eher in die Richtung, wie man sich es vorstellt, aber ja, am Ende geht das 0:0 wohl in Ordnung. Ja, wie gesagt, Magdeburg jetzt seit 5 Spielen ohne Tor. keine leichte Phase. Man steht weiterhin auf Rang 12, also schon noch einige Teams zwischen ihnen und den Abstiegsplätzen, aber nur 2 Punkte bis auf Rang 16 bis Braunschweig und 3 Punkte auf Rang 17 auf Kaiserslautern. Nächste Woche soll dann endlich wieder getroffen werden, wenn der HSV zu Gast ist. Elversberg, da sieht es dann schon etwas entspannter aus. Nur ein Platz vor Magdeburg, aber eben 4 Punkte mehr, also 36 Punkte. Damit ist man nach wie vor ziemlich safe im Tabellenmittelfeld. Ist auch nicht unwichtig, wenn man bedenkt, dass man nächste Woche nach Hamburg zum FC St. Pauli fahren muss. Das Spitzenspiel an diesem 28. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga fand im Karlsruher Wildpark statt. Der KSC hatte den Tabellenführer FC St. Pauli zu Gast und sie legten mal wieder los wie die Feuerwehr. 2. Minute 1:0 durch Marcel Franke. Das war bereits das 15. Tor für den KSC in der Anfangsviertelstunde mit Abstand. Topwert in der Liga. Den zweithöchsten Wert in dieser Anfangsviertelstunde hat Hannover 96 mit 9 Toren. Also ja, daran merkt man, wie stark der KSC in dieser Anfangsviertelstunde ist. Eben auch gegen den FC St. Pauli früh in Führung. Allerdings konnte der Tabellenführer noch vor der Halbzeit ausgleichen. Jackson Irvine mit dem 1:1. Dann 69. Minute. Paul Nebel bringt den KSC wieder in Führung, was dann auch gleichzeitig der Siegtreffer war. In der 77. Minute musste noch Hauke Wahl vom Platz gehen. Ja, bei beiden Trainern natürlich präsent dieser Standard, dieses frühe Standardtor, 2. Minute 1:0, was natürlich ja den Weg geebnet hat für den KSC. Da sie natürlich gerne den Ball den Gegner übergeben und dann schnell und vertikal nach vorne spielen. Auf der anderen Seite, ja, St. Pauli musste das Spiel machen, was sie natürlich häufig machen, aber unabhängig davon nicht gut reingekommen, wie auch Fabian Hützeler sagt.
Ja, bin ich der Meinung der beiden. KSC hat es wirklich gut gemacht. Anfangsphase, ganze erste Halbzeit, guten Plan gehabt, da in der Mittelfeldraute das Zentrum zugemacht. Das ist nichts Neues, da spielt nämlich St. Pauli am liebsten durch. Und das haben sie eben komplett verdichtet. Da sehr gute Abstände, aus meiner Sicht eine wirklich richtig gute Organisation. Da Gondorf, Wanicek, Jensen, Nebel, das Ganze wirklich sehr, sehr gut verschoben immer. Die beiden Stürmer, Matanovic und Zivzivace, auch sehr fleißig gewesen. Und so kam eben St. Pauli selten in die Räume, ja, in die sie eigentlich wollen, ja, wirklich viel Ballbesitz nur zwischen Metz und Zwigala, zwischen den beiden Innenverteidigern. Und was man auch gesehen hat, dass Eric Smeed vermisst wurde, gesperrt gefehlt, Hauke Wahl da seine Rolle im Zentrum als eine Art Libero übernommen. Er ist dann immer wieder mit vorgeschoben auf die Doppelsechs im Aufbau in der ersten Halbzeit mit Jackson Irvine. Und die hat aber der KSC richtig gut aus dem Spiel genommen. Matanovic und Zivzivace da immer die Passwege auf die beiden geschlossen. Nebel als so ein flexibler Springer, sage ich mal, auf der 10, der da immer wieder auf den Passempfang hat, wenn sie mal durchgekommen sind, auf einen der Sechser immer wieder draufgegangen ist. Das hat wirklich richtig gut funktioniert. Und deswegen war es dann eben auch so, dass St. Pauli ja zum einen schon nicht gut reinkam ins Spiel, natürlich durch dieses frühe Gegentor und dann auch mit Ball, ja, einfach nicht gefährlich wurde wirklich, dann oft versucht, über die Flügel sich rauszuspielen, Saliakas, da hat er aber Wanicek dann auch wieder einen guten Zugriff und das hat richtig gut funktioniert, vor allem muss man auch sagen, dass Hartl diesmal rechts am Flügel gespielt hat bei St. Pauli, er ist natürlich auch nicht der klassische Flügelspieler, er ist dann in der ersten Halbzeit oft rechts in den Halbraum reingegangen, dadurch war der Flügel nicht wirklich besetzt und da sie ins Zentrum kaum gekommen sind, die Kiezkicker dementsprechend zäh war es dann aus meiner Sicht lange Zeit in der ersten Halbzeit und ja, eigentlich auch wenig klare Chancen gehabt, auch wenn man sich das anschaut zur Halbzeit. Nur 5 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gehabt, St. Pauli wirklich wenig und dementsprechend musste dann natürlich auch eine Standardsituation her, um den Ausgleich zu erzielen, aber auch nichts Neues, dass man da gute Varianten hat. Jackson Irvine wurde freigeblockt, guter Ball von Hartl und dann stand es 1:1. Aus meiner Sicht sogar ein bisschen schmeichelhaft für St. Pauli, nicht weil der KSC viele Chancen hatte. Also die hatten, muss man auch sagen, die hatten eigentlich außer der, der frühen Führung jetzt auch keine klaren Chancen, eigentlich fast gar nichts. War ein zähes Spiel, erste Halbzeit nicht viel passiert, aber ja, aus meiner Sicht dann ist 1:1 irgendwo auch in Ordnung zur Halbzeit.
Ja, Fabian Hützeler sieht es da ein bisschen anders, sah dann im Laufe der ersten Halbzeit ein richtig gutes Auswärtsspiel seiner Mannschaft, hat auch den Ausgleichstreffer durchaus verdient gesehen und hat auch gesehen, dass man dann nach der Pause am Drücker war. Gehst du damit?
Ja, zweite Halbzeit auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es nach dem 1:1 dann besser wurde. Bis dahin fand ich es jetzt nicht die Welt. Aber ja, nach der Halbzeit 100% hat dann auch umgestellt. Dann war wirklich nur noch mal im Spielaufbau vor den beiden Innenverteidigern. Irvine ist dann eine Linie mit weiter nach vorne gegangen, dass dann so ein 2-3-4-1 wurde. Hartl war dann wirklich konsequent rechts am Flügel und dadurch haben sie dann schon deutlich öfter die Räume gefunden, die sie wollen. Auch wenn, da bleibe ich dabei, Hauke Wahl, Eric Smith, den Unterschied hat man gemerkt. Hauke Wahl hatte dann am Ende bis zu seiner gelb-roten Karte tatsächlich auch nur 31 Ballkontakte, ist nicht viel. Ist kein Vergleich zu Smith, also ich glaube, Wahl fühlt sich da wahrscheinlich auch wohler in der Innenverteidigerrolle. Aber ansonsten, ja, 100% hat St. Pauli dann das Spiel dominiert. Dann die beiden Halbachter vom KSC, Jensen und Wanicek, hatten immer wieder ja, viel zu tun, mussten zum einen die Passwege auf die Zehner schließen, mussten aber auch dann gleichzeitig immer wieder Ritzka und Saliakas, die Schienenspieler, verteidigen. Das war schwer, das hat auch nicht so gut funktioniert. Also ich finde, St. Pauli war dann schon sehr nahe dran. Zweite Halbzeit, wenn man sich anschaut, da waren dann die Ballkontakte im gegnerischen Strafraum 18, haben dann auch deutlich mehr Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt. Also es hat aus meiner Sicht wirklich gut funktioniert, was sie vorhatten, dann ja wirklich gut den Ball laufen lassen. Der KSC da kaum noch rangekommen, auch Passquote KSC 71%, zeigt auch, dass St. Pauli einfach auch im Gegenpressing immer wieder da war und den KSC gut gestresst hat. Und dann ja, sind natürlich da auch viele Sachen zusammengekommen. Ich glaube, Fabian Hürzeler wollte sich danach auch lieber nicht zum Schiedsrichter äußern. Wäre wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Will die Situation gar nicht bewerten, aber klar, waren natürlich schon Stritte gesehen. Videobeweis nimmt einen Treffer zurück, gibt einen Elfmeter nicht, den man geben kann. Dann gibt es noch Gelb-Rot für Hauke Wahl. Es waren natürlich schon unglückliche Umstände. Was man aber auch sagen muss, das 2:1, das Feld zeigt eben auch, was für eine Qualität der KSC hat. Vor allem eben auch Paul Nebel, aus meiner Sicht ein sensationell guter Spieler, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und war ein Fehlpass im Spielaufbau von St. Pauli. Zwigala, der auch keinen wirklich guten Tag hatte, spielt einen schlechten Ball auf Eggestein. Ja, und der KSC kommt eben im Zentrum an den Ball. Wenige Sekunden später steht es dann 2:1. Super Ball von Wanicek, ein toll ausgespielter Konter. Und ja, der darf eigentlich nicht passieren, St. Pauli in der Situation, wo sie dran waren. Und durchs 2:1 in der 69. von Nebel und ein paar Minuten später die gelb-rote Karte, ist es dann natürlich schwer für St. Pauli. Die haben alles probiert, aber hat dann am Ende nicht mehr sollen sein.
Ja, Eichner hat es dann auch nochmal gut zusammengefasst, hat gesagt, 20 Minuten nach der Pause hängt man dann eben in den Seilen. Aber was auch daran lag, dass St. Pauli einfach, wie so oft, einen richtig starken Plan hat, eine richtig hohe Qualität, aber eben auch seine Mannschaft keine Zweikämpfe geführt hat, so wie es sich zumindest vorstellt. Und ja, dass man am Ende eben auch ja, die richtigen Entscheidungen getroffen hat und auch das nötige Spielglück hatte, was man dann ja gegen diese starken St. Paulianer auch braucht.
Ja, kann ich ihn komplett verstehen, gebe ich ihm auch 100% recht. Hat dann auch sinngemäß gesagt, ja, ob es verdient ist und so, interessiert ihn nicht, Hauptsache 3 Punkte. Und hat er auch recht, auch wenn man sich jetzt mal nackt die Zahlen anschaut, dann ist der KSC laut Expected Goals sogar leicht vorne. Beide hatten 11 Abschlüsse, 8 davon jeweils im 16er, 3 davon außerhalb. Und deswegen ja, war es aus meiner Sicht ein recht ausgeglichenes Spiel. Klar, St. Pauli ist immer fußballerisch wahrscheinlich überlegen, von den Abläufen richtig gut, aber der KSC hat einen guten Plan gehabt, hat den mit viel Leben gefüllt. Ich finde, ja, dieses Zentrum im Mittelfeld muss man einfach nochmal hervorheben beim KSC, einfach extrem gut gearbeitet. Wanicek und Nebel für mich 2 Spieler, die immer den Unterschied machen können. Nebel hat dann auch den Unterschied gemacht und deswegen ja, ein bisschen glücklich. Auf St. Pauli wird man sicherlich mit den Schiedsrichterentscheidungen hadern, aber ja, ich bleibe dabei, dann verschiebt sich halt der Aufstieg um eine Woche.
Ja, der KSC richtig stark drauf in dieser Runde. 21 Punkte, nur St. Pauli mehr geholt mit 24. Dazu die beste Offensive, 27 Tore, das beste Torverhältnis von plus 15, also wirklich stark, was Christian Eichner und seine Mannschaft da seit Jahresbeginn leisten. Sind jetzt auch in der Tabelle in den Top 6 angekommen, 6. Platz, 42 Punkte, 7 Punkte auf den 3. Ja, es ist unrealistisch, dass da noch was geht bei 6 verbleibenden Spielen. Aber ich glaube, wenn man am Ende unter den Top 6 landet, dann war es eine gute Saison des KSC, der dann nächste Woche in Paderborn damit weitermachen kann. Ja, FC St. Pauli weiterhin Tabellenführer, aber nur noch 2 Punkte für Holstein Kiel. Also durchaus ein ernstzunehmender Kandidat oder Konkurrent um die Meisterschaft. Und St. Pauli muss ja wieder positiv antworten, wie sie es die letzten Wochen gemacht haben auf die Niederlagen mit einem Heimspiel zu Hause gegen die SV Elversberg.
Kommen wir zu den Sonntagspartien. Wir fangen an mit Hannover 96 gegen Schalke 04. Aufstiegskampf versus Abstiegskampf. Schalke ging in der 17. Minute durch Youngster und Top-Talent Asan Uedraogo in Führung. Lange Zeit sah so aus, als würde Schalke tatsächlich den durchaus überraschenden Auswärtssieg einfahren können. Aber ja, Schalke bringt sich selbst um den Lohn. 81. Minute Eigentor Paul Seguin. Und am Ende steht es dann 1:1, womit beide leben müssen. Am Ende auch beide nicht so wirklich zufrieden, sagen auch alle Beteiligten. Karel Gerhard, Schalke-Trainer, ist zwiegespalten. Und auch Stefan Leitl, ja, sagt, er hat so ein gewisses Pari-Gefühl. Und Stefan Leitl ist eben der Meinung, dass Schalke speziell in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel war und dass sie die Hannoveraner in viele 1-gegen-1-Situationen verwickelt haben, die Hannover selbst aber nicht gut lösen konnte. Siehst du es genauso?
Ja, ich fand, Schalke hat in der ersten Halbzeit ein richtig starkes Gesicht gezeigt, sozusagen das Heimgesicht, haben da Hannover ja vor einige Aufgaben gestellt, auch gleich von der ersten Minute an gezeigt, dass sie hier da sind, auch da direkt einen ersten Abschluss gehabt, zweite Minute bereits dann gelb für Vogelsammer, also alles so Indizien gleich von Beginn an, dass Schalke da war und ja, mit der gewohnten Marschroute im Vierraute 2 wieder mit zwei robusten Stürmern, Top und Terodde, die sich eben in viele lange Bälle reinschmeißen sollten. Dahinter dann eben auch mit zwei Künstlern sozusagen. Zum einen Karaman, natürlich wie immer unheimlich wichtig, aber eben auch Uedraogo, der endlich zurück war und der gezeigt hat, was er drauf hat. Ja, wie gesagt, Schalke mit sehr vielen langen Pässen. Nur 67% Passquote in dieser ersten Halbzeit. Hannover auch nur bei 76%. Aber eben viele zweite Bälle gewonnen, das, was sie eben ausmacht. 56% Zweikampfquote und wie ich fand, auch clevere lange Pässe. Also sie haben die langen Bälle so geschlagen, dass Hannover zwar meistens an den Ball kam, aber man eben Probleme hatte, diesen ja, kontrolliert zu klären oder in den eigenen Ballbesitz zu bringen. Lag dann auch daran, dass die Schalker gut positioniert waren auf die zweiten Bälle. Also ja, haben es den Hannoveranern nicht leicht gemacht. Ja, circa jeder vierte Pass in diesem Spiel von Schalke war lang, also ja, gab es einiges zu tun für die Schalker, die das ja richtig gut gemacht haben und ja, die Führung kam dann nicht von ungefähr.
Die Führung kam nicht von ungefähr, du sagst es, und sie kommt auch nicht von irgendjemandem. Asan Uedraogo gegen die Hertha und gegen den KSC schon mit zwei eher Kurzeinsätzen, jetzt diesmal in der Startelf und ja, bist du der Meinung, dass er dem Schalker-Spiel an sich gut getan hat? Hat er dir gut gefallen, auch abgesehen von seinem Tor, auf das du sicherlich gleich noch zu sprechen kommen wirst?
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, dass er ein besonderes Talent ist. Das war ja auch die Hoffnung von Karel Gerhards, der ja vor dem Spiel gesagt hat, er hofft, dass Uedraogo was Magisches mit seinen Füßen machen kann und das hat er dann auch getan, hat sich da eben ja, nicht nur über seine Technik definiert, sondern auch sehr stark körperlich stabil geblieben, gut mit dem Oberkörper gearbeitet, dagegen Mbi, der ja auch nicht schmächtig ist, sondern ein robuster Innenverteidiger. Und dann hat er zu seinem Tempolauf angesetzt, mit Zug zum Tor, mit Zug in den 16er, schnelle Drehung, gute Ballführung und dann auch ein super Abschluss, also wirklich super gemacht von Asan Uedraogo und die nicht unverdiente Schalker Führung, die ja, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht haben, auch gegen den Ball gut agiert haben. War dann ein 4-3-3 gegen den Ball. Karaman ist da zwischen die beiden Stürmer aufgerutscht. Terodde ist meist dann auf Mbi gerutscht und Top auf Neumann. Also haben da die Hannoveraner auch zu einigen langen Bällen gezwungen. Terodde kann ich an der Stelle nochmal hervorheben. Wirklich kämpferisch eine sehr starke Partie gemacht. Nur Seguin hat mehr Kilometer bei Schalke abgespult. Wirklich ein starker Wert. Als Stürmer die zweitmeisten Duelle aller Spiele auf dem Platz geführt, nämlich 18 und 14 davon in der Luft. Also das spiegelt auch das Schalker Spiel wieder. Sehr viele lange Bälle und ein dichtes Zentrum gegen den Ball. Auch das hat gut gepasst. Gute Abstände, auch gut die Breite verteidigt. Kalasch da mit einer guten Partie hat 90% seiner Zweikämpfe gewonnen. Ja, mit Ball 9 lange Pässe gespielt, 0 kamen an. Aber das war eben das Thema, was ich gemeint hatte, dass ja oftmals dann die zweiten Bälle an die Schalke gingen. Ja, auf der anderen Seite Hannover, muss man sagen, auch kein gutes Spiel gemacht. Wirklich kaum hinter oder zwischen die Ketten der Schalker gekommen. Wenig Bewegung. Sebastian Ernst war ja da als linker Schienenspieler eine Option, um da ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Hat auch Leitl vor dem Spiel gesagt, dass man da eventuell zwischen 3-4-3 und 4-1-2-1-2 hätte wechseln können. Aber das fand eigentlich gar nicht statt. Also war viel zu statisch von Hannover. Ja, deswegen, wie gesagt, verdiente Führung für Schalke. Die hätte auch noch höher ausführen können. So 25. Minute hatte Terodde noch eine gute Chance. Auch das war wieder ein typischer Schalke-Angriff. Langer Ball Richtung Terodde. Da landet der zweite Ball bei Uedraogo, dessen Pass dann auch über Umwege wieder bei Terodde landet und dann eine gute Reaktion von Zieler. Und ja, deswegen wirklich eine gute erste Halbzeit von Schalke. Offensiv diese 2-3 Aktionen gehabt und defensiv wirklich gut gestanden. Das zeigen auch die Expected Goals, nur 0,1 für Hannover, 0,5 für Schalke. Auch 7-2 Schüsse für die Schalker, 5-0 im 16er und ja, wenig von Hannover.
Ja, sehen alle Beteiligten auch so. Karel Gerards auch der Meinung, schönes Tor geschossen. Weitere gute Chancen gehabt, um das 2-0 zu erzielen. Vor allem aber auch zufrieden mit der Art und Weise, wie sein Team nach vorne verteidigt hat. Nämlich sehr gut, sehr mutig aus seiner Sicht und insgesamt dann trotzdem zufrieden, wie sich sein Team präsentiert hat. Auf der anderen Seite Stefan Leitl, Hannoveraner, Cheftrainer, bemängelt auch ganz klar die erste Halbzeit. Sagt dann eben auch, dass man in der Halbzeit umgestellt hat, dass man das Tempo hochhalten wollte und das auch geschafft hat und dass dann vor allem ab der 60. Minute das Feld für sein Team größer wurde und dass es dann schon mehr in die Richtung von Hannover ging. Siehst du es auch so, dass Hannover in der zweiten Halbzeit umgestellt hat und dann auch verbessert rausgekommen ist?
Ja, es kam ja dann Schaub für Christiansen, also dann ein deutlich offensiverer Wechsel beispielsweise. Und ja, es war dann schon deutlich mehr in der Schalker Hälfte. Allerdings hat da auch lange Zeit noch das Überraschende bei Hannover gefehlt. Weiterhin oftmals sehr statisch, aber eben Schalke auch nicht mehr so aggressiv nach vorne verteidigt. Ging dann mehr über Kontersituationen, die ja jetzt auch nicht in Hülle und Fülle vorhanden waren für die Schalker. Umso bitterer war es dann, dass man das 1-1 selbst nach einem Konter fängt, nach einem Einwurf. Auch ich hatte schon vorher das Gefühl, bei Einwürfen oder bei Hereingaben der Schalker, da könnte es dann mal gefährlich werden, weil dann die Abstände nicht immer gepasst haben. Und dann war es tatsächlich soweit, Ovejan Einwurf, der dann geklärt wird. Tresoldi macht dann den Ball auch gut fest gegen Kaminski und dann kann Teuchert von der eigenen Hälfte bis zum 16er laufen. Kalasch bis dahin eigentlich ein gutes Spiel gemacht, muss da meiner Meinung nach rausrücken und Teuchert stören. Seguin hat ihn da lange Zeit verfolgt, will dann den Ball irgendwie klären und spitzelt ihn dann ja ins eigene Tor, natürlich unfassbar bitter. Und danach muss man sagen, dann wurde es deutlich besser von Hannover. Dann ja, hatte man das Gefühl, sie können es noch drehen, dann wurde es sehr gefährlich nach Hereingaben, nach Ecken, nach Flanken. Auch Müller musste noch die eine oder andere gute Parade auspacken, auch nochmal gegen Schaub. Nach Fehlpass von Mörkin in der Nachspielzeit war dann auch ein bisschen ja, wilder Westen in der Schlussphase, auch Hannover viel Risiko gegangen, hätte sich vielleicht auch noch der eine oder andere Konter für Schalke ergeben können, gab zwischenzeitlich mal eine Chance, das war noch vor dem 1-1 durch Kabadayi. Ja, aber letztendlich muss ich trotzdem sagen, unglückliches Spiel für Schalke, weil da mehr drin gewesen wäre, gerade aufgrund dieser ersten Halbzeit und auch weil man, auch wenn es bei Hannover besser wurde, auch lange Zeit wenig zugelassen hat, wenig Klares für Hannover und dann natürlich umso bitterer, erstens nach Konter, zweitens Eigentor. Ja, also wäre durchaus mehr für Schalke drin gewesen. Letztendlich, der Plan mit Ball, muss man auch sagen, bleibt weiterhin eindimensional, also lange Bälle. Und dann zwei Künstler dahinter, hat allerdings lange Zeit gut geklappt, ist ja auch ein legitimes Mittel im Abstiegskampf. Ja, letztendlich fand ich, hat nur das Spielglück für Schalke gefehlt, die sich an diesem Tag wenig Vorwürfe machen können, auch wenn in der zweiten Halbzeit dann ja, es etwas tiefer wurde, was dann auch irgendwann normal ist in Hannover.
Karel Gerard sagt am Ende, mal schauen, was der Punkt noch wert ist. Mal schauen, was der Punkt noch wert ist, ja, aktuell ist er noch nicht die Welt wert, zumindest wenn man auf die Auswärtstabelle blickt. Da bleibt Schalke letzter mit lediglich 8 Punkten. Von dem her ja durchaus schon überraschend, dass sie so eine gute Leistung gezeigt haben und tatsächlich so nah dran waren am Sieg. Am Ende bleibt es beim 1-1. Schalke Platz 13, 32 Punkte. Da klingt Platz 13 besser, als es tatsächlich ist, denn nur 2 Punkte Vorsprung auf Braunschweig und nur 3 Punkte Vorsprung auf Platz 17 auf Kaiserslautern. Nächste Woche daheim gegen Nürnberg. Bin ich gespannt, ob Schalke seine Heimstärke so fortsetzen kann und daheim wieder 3 Punkte holen kann, wie ja nicht selten zuletzt. Auf der anderen Seite, Hannover 96 muss ein bisschen abreißen lassen, jetzt 5 Punkte hinter Fortuna Düsseldorf, 4 Punkte hinter dem HSV. Also braucht es auf jeden Fall einen guten Run am Saisonende, um da nochmal anklopfen zu können im Kampf um Platz 3. Und ja, ein sehr entscheidendes Spiel dafür, für die Tabelle, für die ganze Gefühlslage, für Hannover natürlich nächsten Sonntag. Da geht's beim Derby geht's nach Braunschweig. Ja, wichtiges Spiel für alle Beteiligten.
Kommen wir zum vorletzten Spiel an diesem 28. Spieltag. Die Fortuna gewann zu Hause gegen Eintracht Braunschweig vor ausverkauftem Haus, beziehungsweise ausverkauft in diesem Fall nicht. Richtig ist, denn es war mal wieder Fortuna für alle, das heißt freier Eintritt für alle. Ja, sie gewannen mit 2:0, Torschützen in der 42. Minute Felix Klaus und in der 55. Minute Christos Zolles nach Elfmeter. Ja, es war eine interessante Frage vor dem Spiel, wie kann die Fortuna einen Gegner bespielen, der erstmal tiefer agiert, Eintracht Braunschweig dafür bekannt, kompakt zu verteidigen, mussten dann allerdings auch schmerzliche Ausfälle vor dem Spiel hinnehmen. In der Innenverteidigung Bicakcic, unheimlich wichtig, fiel aus, genauso Nicolau nicht dabei, deswegen auch vor dem Spiel schon Rückschlag für Braunschweig auf der anderen Seite. Ja, wie geht's Fortuna an, die da mit einem offensiven Zentrum, bestehend aus Appelkamp und Johannesson, dahinter Engelhardt, also ja, durchaus interessante Ausgangslage. Wie hat es Fortuna deiner Meinung nach gemacht?
Ja, du hast es gesagt, wirklich interessant, jetzt mal wieder einen tiefen Block bespielen zu müssen bei Düsseldorf. War zuletzt nicht so oft der Fall. Gut, letzte Woche Kaiserslautern, ansonsten nicht so. Braunschweig, auch interessant. Letzte Woche gegen Elversberg nur sehr aktiv, sehr hochverteidigt. Diesmal wirklich sich auf Umschaltsituationen fokussiert. Und Fortuna Düsseldorf, ja, hat aus meiner Sicht ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Von Anfang an viel den Ball gehabt. Erste Halbzeit fast 70%. Prinzipiell über links ging aus meiner Sicht sehr, sehr wenig. Viel über rechts gespielt. Nicht umsonst die meisten Ballaktionen. Oberdorf, rechter Innenverteidiger. Zimmermann, rechter Verteidiger. Ganz interessant fand ich immer Schinter Appelkamp, der sich da oft im rechten Halbraum bewegt hat. Ihn hat man, finde ich, gut gefunden. Er hat aus meiner Sicht am Ende dann auch den Unterschied gemacht. Und ja, in diesem halbrechten Raum hat man sich ganz gut durchkombiniert. Ansonsten dieser hohe Ballbesitzanteil, wie gesagt, fast 70% erste Halbzeit, aus meiner Sicht viel zwischen Innenverteidiger, Außenverteidiger, viel im Mittelfeldzentrum, mal quer gespielt, zurückgespielt, selten nach vorne. Deswegen ja, war aus meiner Sicht nicht die Hülle und Fülle an Torchancen, die Fortuna da hatte. Im Gegenteil, ich finde Braunschweig schon immer wieder Situationen gehabt, wo sie selbst gefährlich werden können. Rajan Philipp, Umschaltsituation, Rittmüller ist einmal durch, nimmt dann aber das Tempo raus und stolpert. Und ja, auf der anderen Seite Düsseldorf, Vermey, kann ich mich an eine Situation erinnern, wo Fortuna eigentlich durch ist. Zwei Flanken, die Vermey nur knapp verpasst. Also ja, war so dieser zwingende Abschluss hat gefehlt. Ich finde aber im Ansatz war es auf beiden Seiten recht oft gefährlich, wenn auch das Spiel aus meiner Sicht jetzt kein Spektakel war.
Ja, ich glaube, vor allem in der Anfangsphase war es dann eher so, wie sich Braunschweig vorgestellt hat, nämlich vor allem nach Konterangriffen gefährlich werden. Einmal nach einem Ballverlust der Fortunen, als Philippe dann mit einem Schuss Kastenmeier prüfte, dann wenig später auch nochmal ein Pressing, das die Braunschweiger überspielen konnten, auch da wieder mit einer Chance. Also da hat Kastenmeier zweimal gut reagiert und wie du sagst, dann gab es eine gute Chance durch Vermey, als sich die Braunschweiger über den Flügel, das ist dann auch so eine Phase oder so eine Szene, die zeigt, wie es eben gehen kann mit Flügelüberladungen, dann Lücken öffnen im Zentrum, das haben die Fortuna dann in der Szene gut gemacht, aber Vermey, der den Ball nicht trifft und ab da fand ich es dann besser von der Fortuna und ja, dementsprechend kam dann auch kurz vor der Halbzeit ein relativ einfaches Tor, wie ich finde.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich finde aber, dass es über den Flügel fällt, wie du es gesagt hast, ist aus meiner Sicht auch kein Zufall. Ich finde, Zentrum hat Braunschweig gut zugemacht, gut verteidigt. Aber dann in der Phase, dann Mitte, Ende, erste Halbzeit schon Probleme gehabt, Flügel zu verteidigen, wenn Fortuna den überladen hat. Und vor allem selbst eben kaum noch Umschaltsituationen gehabt. Ja, kommen wir mal aufs Tor zu sprechen. 42. Minute, Felix Klaus, 1:0. Ich habe vorhin gesagt, fast alles über rechts gespielt, Düsseldorf. Das Tor wird dann natürlich über links vorbereitet, Klassiker. Linker Innenverteidiger Siebert gibt weiter auf den linken Verteidiger Ioa, der sich da gut gegen Rittmüller durchsetzt. Bringt den Ball rein, Appelkamp verlängert, etwas glücklich. auf Klaus. Er macht dann das 1-0 und das ist dann natürlich schon bei so einer Statik des Spiels aus meiner Sicht schon ein entscheidendes Tor. Fortuna Düsseldorf viel den Ball gehabt, fühlt sich aber in den letzten Wochen auch durchaus wohl, wenn man den nicht haben muss, sondern wenn man selbst Räume bekommt. Und Braunschweig, der ein klarer Matchplan ist, war hier defensiv zu stehen, tief zu verteidigen, gut zu verteidigen, Räume eng zu machen, selbst Räume zu kriegen, vielleicht nach Fortuna Ballverlust. Und dadurch war natürlich der Plan für beide schon deutlich dann verändert aus meiner Sicht.
Ja, richtig. Hätte ja auch durchaus anders stehen können zur Halbzeit.
Absolut, ja.
Braunschweig keine schlechte Partie gemacht. Auch das zeigt die Statistik. 8-7 Torschüsse für die Fortuna. 2-2 Großchancen. Also da wäre durchaus was drin gewesen für die Braunschweiger. So gehst du dann mit einem Rückstand in die Pause. Und dann kommt es natürlich noch bitterer. Vor allem ja die Art und Weise. Halbfeld, Freistoß, Flanke der Fortuna. Und dann geht der Ball gegen die Hand, wie so oft unglücklich, und dann bist du 2-0 in Düsseldorf zurück und dann ist es schwierig für Braunschweig.
Dann wird es schwer und dann finde ich auch, dann hat Düsseldorf eben das gezeigt, was sie eigentlich ausgemacht hat die letzten Wochen. Sie haben einfach richtig gut verteidigt. Braunschweig ist dann auch nicht das Team, das dann mit Ball selbst einen Block bewegt. Braunschweig danach dann auch nicht mehr die Welt an Abschlüssen. Spielanteile zweite Halbzeit zwar relativ ausgeglichen, aber aus meiner Sicht, Braunschweig dann, wie gesagt, zweite Halbzeit schon alles probiert, dann am Ende auch auf ein 4-2-4 mit Ball umgestellt, also wirklich viel probiert, offensiv nochmal gefährlich zu werden, aber so wirklich nah dran gekommen sind sie aus meiner Sicht nicht mehr, weil Düsseldorf, muss man auch sagen, gutes Spiel gemacht hat, muss man schon sagen, über 90 Minuten Kastenmeier, du hast ihn angesprochen, aber auch ansonsten durch die Bank, ob Oberdorf, Siebert, Zimmermann im Mittelfeld, Appelkamp, habe ich schon gesagt, auch Engelhardt, ein gutes Spiel gemacht, also wirklich aus meiner Sicht eine ganz gute Mannschaftsleistung. Braunschweig hat es viel probiert über links, Donkor fand ich da recht auffällig. Er hat sich da öfter mal durchsetzen können, aber dann so im Zentrum auch oft nicht die richtige Entscheidung getroffen. Und deswegen war es aus meiner Sicht ein relativ ungefährdetes 2-0.
Ja, in der Summe dann auf jeden Fall ein verdienter Sieg für die Fortuna. Und dadurch springen sie wieder auf Platz 3, nachdem der HSV... Nee, falsch, oder?
Nee, der HSV hat zwischenzeitlich sie überholt.
Genau, also war ich schon auf der richtigen...
Du warst richtig.
Ja. Auf dem richtigen Weg. Also springen wieder auf Platz 3 vor den HSV mit 49 Punkten, ein Punkt Vorsprung. Nächste Woche geht es dann nach Wiesbaden, die auch um jeden Punkt kämpfen. Auf der anderen Seite Braunschweig jetzt auf dem 16. Platz, auf dem Relegationsplatz. Nächste Woche geht's heiß her, denn Hannover 96 kommt zum Derby.
Kommen wir zur letzten Partie des 28. Spieltags. Es war das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Die Elf von Uwe Koschinat konnte sich am Ende daheim an der Bremer Brücke mit 2-0 durchsetzen. Erik Engelhardt brachte seine Farben schon in der 3. Minute in Führung und in der 21. Minute erhöhte Christian Conte auf 2-0. Das 2-0 war auch der Endstand. Dementsprechend bleiben 3 Punkte in Osnabrück. Uwe Koschinat natürlich sehr zufrieden bereits mit dem Start seiner Mannschaft und er ist der Meinung, dass auch der Plan, auf einfach besetzte Flügel umzustellen und die Mitte sehr kompakt zu machen, richtig war und dass die beiden Halbverteidiger auch sehr offensiv und sehr gut nach vorne, sehr dynamisch nach vorne verteidigt haben. War das aus deiner Sicht auch ein sehr guter Matchplan von Uwe Koschinat?
Ja, man muss sagen, sein Plan ging auf, war ja durchaus überraschend, dass er da gegnerspezifisch umgestellt hat, bisher ja fast durchgehend im 4-3-3, ich glaube am Anfang seiner Amtszeit mal mit Dreierkette, aber ja jetzt im 3-1-4-2 dadurch Fürth gespiegelt, zum einen Conte als Stürmer neben Engelhardt mit seinem Tempo, dessen Spiel dadurch auch etwas variabler wurde. Und zum anderen, wie du es schon sagst, diese zwei dynamischen Halbverteidiger mit Ciampi und Wiemann, die eben aggressiv nach vorne verteidigt haben, das Duell mit dem Mann gesucht haben und das eben auch können mit ihrem Tempo. Sie können viel Raum abdecken, auch in der Breite gut verteidigen und es hat gut funktioniert. Das sagt auch die Statistik, Ciampi gewann alle seine 7 Bodenzweikämpfe, auch mit 14 Defensivaktionen, die meisten aller Spieler. Wiemann hat auch seine Bodenzweikämpfe, waren zwar nur 2, allesamt gewonnen, damit zusammen standen sie bei 9 von 9, also 100% gewonnenen Bodenzweikämpfen. Was auch interessant war, Wiemann ging bei Abstoß mit nach vorne, um Kopfballduelle zu gewinnen, hatte auch 3 von 6 gewonnen, waren zwar nicht alle in der Offensive, aber durchaus interessantes Mittel. Also Koschinat hat sich wirklich einiges einfallen lassen in dieser Partie.
Ja, sagt er auch selber, Wir haben uns auch über einfachste Dinge befreien können. Das hat uns alles geholfen, uns um aus ganz einfachen Strukturen Sicherheit zu gewinnen. Also hat wirklich gut funktioniert. Auf der anderen Seite natürlich wenig überraschend, Alex Zorniger, sehr, sehr unzufrieden, inakzeptabel spricht er davon, meint davon vor allem die Gegentore. Wir haben jetzt 3 in 3 Spielen 4 Tore bekommen, wovon 3 auf Profiniveau absolut inakzeptabel sind. War es jetzt gegen Osnabrück auch wieder so, dass das Gegentore sind, die du auf dem Niveau wirklich einfach nicht kassieren darfst?
Ja, ich denke mal, wenn Zorniger bei 3 von 4 spricht, sind da 2 in diesem Spiel inbegriffen, weil das war ja desolat verteidigt, vor allem das 1:0. Erst kriegt man den Ball auf dem Flügel nicht geklärt, dann bleibt er bei den Osnabrückern bei Robert Tesche und der kann dann ja völlig entspannt, möchte ich fast schon sagen, durch den Fürther 16er marschieren, der 36-jährige Routinier, und ja, legt dann auf Engelhardt ab, der nur noch ins leere Tor einschieben muss, und das war einfach schon ein früher Nackenschlag für Fürther, die nicht gut drauf sind. Engelhardt mit seinem 10. Saisontor muss man auch lobend hervorheben an dieser Stelle. Ja, und damit war dann das Spiel in eine Richtung vorgegeben, ja, was ohnehin vielleicht schon der Plan der Osnabrücker war, erstmal da kompakter stehen, Zentrum dicht machen, wie du gesagt hast, und Fürth den Ball geben. Und ja, Fürth ist ja auch eher die Mannschaft, die sich über Ballgewinne definiert. Das wollte Koshinat heute den Fürthern nehmen, ihre größte Stärke. Das hat auch gut funktioniert. Und ja, das ging schlimm weiter für die Fürther. Auch das 2:0 war ja ein Gegentor, das du so nicht kassieren darfst. Haddadi mit einem haarsträubenden Fehlpass im Aufbau. Aydini schnappt sich den Ball, geht mit Tempo über die rechte Seite und legt dann in die Mitte zu Conte, der auch wieder ins leere Tor nur einschieben muss. Trifft im zweiten Spiel in Folge. Conte hat das dann auch nicht schlecht gemacht als Stürmer, hat dann ein flexibles Spiel gehabt, nicht so eindimensional wie auf dem Flügel. Und ja, eben dieses 2:0 erzielt, führt dann in der Folge mit, ja, zwar viel Ballbesitz, aber ja, wenig zwingend, wenig Lösungen gegen gut verteidigende Osnabrücker. Da hat die Mischung hinten gestimmt. Wir haben es erwähnt, diese 2 dynamischen Halbverteidiger, aber eben auch Kontrolle im Zentrum mit Diakité, der die zweitmeisten Defensivaktionen hatte, und auch einen Talhammer auf der 6, der lange Zeit nicht mehr von Anfang an beginnen durfte. Auch er mit den zweitmeisten Defensivaktionen mit Diakité zusammen. Also die haben auch beide Stabilität gegeben dem Osnabrücker Spiel. Und ja, dementsprechend konnte sich Fürth wenig Chancen arbeiten und ihnen fiel relativ wenig ein gegen gut organisierte Osnabrücker.
Ja, Branimir Rgota, Fürther Kapitän, sagt auch, dass sie wussten, es wurde kein einfaches Spiel. Aber dass vor allem natürlich diese frühen Gegentore ja sehr wehgetan haben, ist dann auch der Meinung, dass Osnabrück dann sehr tief stehen konnte, sagt auch, Mitte kompakt gemacht, eng gemacht, und Fürth hat es versucht, über außen durchzukommen, mit Flanken zu arbeiten, so Torchancen zu kreieren, aber ja, haben es nicht geschafft, 2:1 zu erzielen. Ich glaube, du hast gesagt, große Chancen gab es auch nicht. Koshinat auf der anderen Seite spricht davon, dass es natürlich nochmal eklig werden kann, spricht davon eine Chance von Srbeni, der den Anschlusstreffer erzielen kann. Aber ja, so wie du sagst und so wie ich das Ganze hier auch lese, im Großen und Ganzen war es nicht die Welt von Greuther Fürth, auch nach dem 2:0, auch in der zweiten Halbzeit nicht.
Nee, es ging dann mehr oder weniger so ähnlich weiter. Fürth hatte den Ball und Osnabrück wurde immer wieder gefährlich, kam auch immer wieder in den Rücken der Abwehr der Fürther und haben dann versucht, in die Mitte zu ziehen. Also nicht wie etwa in den letzten Wochen, wo man häufig um die Formation des Gegners herumgespielt hat und dann geflankt hat, waren dann in diesem Spiel nur 2 Flankenversuche, also deutlich flexibler. Haben da versucht, mit anderen Wegen ins Zentrum zu kommen. Hatten natürlich auch deutlich weniger Ballbesitz, muss man auch sagen. Und was sie eben auch gut gemacht haben, sie haben sich immer wieder mit Spielverlagerungen aus dem Fürther Pressing gelöst. Allgemein mit sehr vielen langen Bällen gearbeitet. Jeder vierte Ball war lang. Ja, deswegen haben sie da wirklich Fürth wenig Möglichkeiten gegeben, über ihr Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Aus dem Ballbesitz kam eben auch relativ wenig. Du hast es gesagt, Srbeni, das war dann die einzige gute Chance, mehr oder weniger für die Fürther nochmal zurückzukommen. Aber insgesamt einfach viel zu wenig. Auch in der zweiten Halbzeit dann eher Osnabrück die bessere Mannschaft, weil bei Fürth einfach ja der letzte Punch gefehlt hat. Und ja, ich würde sagen, verdienter Sieg für Osnabrück. Kleinhansel auf der linken Seite auch wieder sehr involviert ins Osnabrücker Spiel, mit den meisten Ballaktionen auch im letzten Drittel immer wieder aktiv. Den möchte ich nochmal hervorheben, neben den vielen guten Verteidigern. Und ja, Fürth weiterhin problematisch mit nur einem Sieg aus 9 Spielen. Hat er auch Zornige angesprochen. Hat sich da auf die letzte Saison bezogen, als er andere Mannschaften kritisiert hat, die, für die es um nichts mehr ginge. Und ja, jetzt sieht er das fast schon selber bei seiner Mannschaft, also sieht er eine Verantwortung, vor allem, weil man jetzt in den letzten 6 Spielen 5-mal gegen einen Gegner spielt, der im unteren Bereich der Tabelle ist. Also Fürth hat da auf jeden Fall noch eine Verantwortung, auch wenn es vielleicht in der Tabelle um nicht mehr viel geht, aber es geht natürlich auch um die Stimmung der Fürther, die ja jetzt mit nur einem Sieg aus 9 Spielen nicht gut ist, und da muss man jetzt dringend dran arbeiten in den letzten 6 Spielen.
Muss man auf jeden Fall, das zeigt allein die Rückrundentabelle, denn Greuther Fürth auf Platz 17 mit lediglich 10 Punkten aus 11 Spielen, also wirklich kein gutes 2024, dass die Zorniger Elfter spielt. Du hast es gesagt, nur ein Sieg aus 9 Spielen. Auf der anderen Seite etwas überraschend, aber tatsächlich war VfL Osnabrück in der Rückrundentabelle auf Platz 9 mit immerhin 15 Punkten. Alles in allem bleibt aber Osnabrück natürlich trotzdem auf Platz 18 stehen mit jetzt 24 Punkten. Aber ja, sie hangeln sich da aktuell von Strohhalm zu Strohhalm, sage ich mal. 6 Punkte Rückstand auf Platz 16. Wer weiß, nächste Woche wird es allerdings sehr, sehr schwer, denn es geht zum Tabellenzweiten zu Holstein Kiel. Auf der anderen Seite Greuther Fürth, gefühlt jetzt schon ewig bei 39 Punkten, bei 38 Punkten, sowas in der Richtung. 39 Punkte, Platz 8, trotzdem immer noch dank dieser guten Vorrunde. Ja, nach oben geht nichts, nach unten geht nichts, das ist klar. Aber ja, eins dieser Spiele gegen die Teams von ganz unten steht nächste Woche schon an, nämlich daheim gegen Kaiserslautern. Und da gilt es dann natürlich, ein anderes Gesicht zu zeigen. Bevor wir uns aus der Analyse des 28. Spieltags verabschieden, sind wir euch natürlich noch den Stat der Woche übrig. Und den präsentiert euch heute Christian.
Ja, man könnte ihn auch nennen den Unstat der letzten Wochen. Denn man muss weit zurückblicken, 24. Februar 2024, circa 21.20 Uhr. Das war der Zeitpunkt, an dem der 1. FC Magdeburg zum letzten Mal traf, damals Ito mit dem 3:0 kurz vor der Halbzeit gegen den FC Schalke. Ja, und seitdem tatsächlich kein Tor mehr für die Magdeburger, seit nunmehr 5 Spielen, sogar seit 11 Halbzeiten. Also ja, es drückt langsam bei Magdeburg und man hofft natürlich, dass man diese Misere nächste Woche in Hamburg beenden kann.
Nächste Woche, auch da hören wir uns wieder natürlich wie gewohnt mit der Analyse der zweiten Bundesliga zu jedem Spiel, wie ihr es von uns gewohnt seid. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, vielen Dank dafür. Freut uns natürlich, dass ihr durchzieht. Wir freuen uns auch schon auf die Schlussphase der Saison. Denkt dran, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. Hilft uns, freut uns natürlich ungemein. Alle Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten von meiner Seite aus schon mal bis nächste Woche. Ciao.
Bis nächste Woche. Servus.